Isas trifft. Der Podcast, der Verbindungen schafft. Alexander Jung trifft auf spannende Menschen und Geschichten aus dem Abwasserbereich.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Isas trifft. Heute für mich mit großer Freude dürfen wir hier im Tierpark in Hellabrunn sein. Mein Gesprächspartner ist heute Herr Rasim Baban, Zoodirektor des Tierparks Hellabrunn in München. Herr Baban, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns und vor allem in den sehr besonderen und intensiven Zeiten jetzt für uns da sind. In unserer ersten Folge des Podcasts bin ich so ein bisschen eingegangen auf mein Lieblingsprojekt. Und mein Lieblingsprojekt als Ingenieurbüro ist und war die letzten 2 Jahre die Kanalsanierung hier im Tierpark in Hellabrunn. Und ich hatte letztes Jahr im Frühjahr so einen Moment, ich war gegen 8:30 hier, wir hatten eine Baubegehung und da ging gerade war die Sonne schon da und die Tiere, es waren viele Jungtiere da und die Tiere wurden gerade gefüttert. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier für den Tierpark arbeiten dürfen und Kanäle sanieren dürfen. Deswegen danke ich, dass Sie Zeit für uns haben. Und wir als Büro für Kanalsanierung betreiben Umweltschutz. Und Umweltschutz ist auch das, was ich glaube, auch in gewisser Weise den Tierpark und vielleicht uns als Büro auch verbindet. Und was uns noch verbindet, ist, ich glaube, die Leidenschaft fürs Bauen. Sie sind gelernte Architekt, Herr Baban. Und deswegen freue ich mich, dass wir Sie heute als Gesprächspartner haben.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Herzlich willkommen im Tierpark Hellabrunn.
Vielen Dank, Herr Baban. Vielen Dank. Als Architekt würde mich natürlich interessieren, wie wird man als Architekt Zoodirektor? Wie war Ihr Werdegang? Wie sind Sie zum Zoodirektor geworden?
Es war ein Weg mit vielen Abzweigungen und irgendwie habe ich anscheinend immer den richtigen Abzweig genommen. Wobei es schon irgendwo auch eine gewisse Vorprägung gab. Ganz am Anfang, als ich überlegt hatte, was will ich denn mal studieren, stand tatsächlich mal auf dem Wunschzettel Biologie, sogar auch Medizin, Biotechnologie, also Natur und das Ganze drumherum hat für mich immer einen großen Stellenwert gehabt. Aber und da spielte mir etwas anderes dann in die Karten. Das war mir alles nicht kreativ genug. Das war schon immer mein Ding. Also das ist das, was ich mich am längsten zurückerinnern kann, dass ich immer gerne was gezeichnet, konstruiert, gebaut, das fand ich immer toll. Und dann habe ich gesehen, dass es auch Architektur gibt. Und dann dachte ich so, dann nehme ich das mal. Das war dann die Entscheidung damals. Und nach dem Studium dann angefangen, ganz klassisch bei einem großen Baukonzern in Frankfurt gearbeitet, in der Projektabteilung. Dann bin ich in die neuen Bundesländer gegangen, nach Leipzig, habe dort ein großes Bauunternehmen sozusagen in die harte Marktwirtschaft mit überführt. Das war auch ganz spannend. Anschließend hatte ich gedacht, Mensch, jetzt habe ich viel Bau, Projektleitung, Oberbauleitung, alles Mögliche gemacht. Jetzt will ich mal alles mal gemacht haben, was mit Bauen, mit dem Thema zusammenhängt und bin dann in die Unternehmensberatung gegangen und habe dort dann alles, was Projektentwicklung angeht, gutachterliche Tätigkeiten, das Ganze auch gemacht. Habe dann aber tatsächlich festgestellt, dass ich mich von meinem ganz ursprünglichen Wunschgedanken, etwas mit der Natur zu machen, immer weiter entfernt habe. Und dann kam die erste Wegeskreuzung, war ein reiner Zufall, weil der Zoo Leipzig einen technischen Leiter gesucht hatte. Mit Schwerpunkt Ausbildung als Architekt. Da dachte ich, okay, hört sich interessant an, das probieren wir jetzt mal. Und nach 3 Monaten, als ich dann dort war, habe ich gewusst, ja, richtige Abzweigung genommen und jetzt geht es sozusagen auf die Zielgerade. Das war dann wirklich mein Traumberuf. Da kam alles zusammen. Kreativ, für die Natur. Diesmal waren die Bauherren endlich mal die Tiere und nicht die Menschen. Nicht, dass ich Menschen nicht mag, aber für Menschen zu bauen ist sehr anstrengend. Für Tiere, das sind die dankbarsten Bauherren, aber auch die schlimmsten Mieter. Die nehmen ihre Immobilie schneller auseinander, als sie gucken können. Das habe ich dann auch gelernt. Und es war einfach wunderbar. Und im Laufe der Zeit haben sich dann bei mir eigene Vorstellungen entwickelt, wie man einen Tierpark, einen Zoo auch weiterbringen kann, wie man ihn ins 21. Jahrhundert transformieren kann, was es für Möglichkeiten gibt, was für Bedürfnisse heute da sind. Ja, und dann kam wieder eine Wegesgabelung und da wurde die Direktorenstelle hier im Tierpark Hellabrunn ausgeschrieben. Das war Ende 2013. Habe ich mich drauf beworben, man hat mich genommen Und seit 1. August 2014 bin ich hier Direktor und habe es noch nie bereut. Ist einfach perfekt.
Vielen Dank, es hat sich toll an. Man merkt auch, Sie sprühen vor Leidenschaft, dass es Ihnen auch einfach Spaß macht, das, was Sie tun. Sie haben viel Bauerfahrung und natürlich ist Bauen im Tierparkbereich, denke ich, was ganz, ganz Besonderes. Was macht Bauen oder Baumaßnahmen im Tierpark so besonders?
Sie haben, wie ich schon sagte, als Bauherrn die Tiere. Und die können ja nicht sagen, ich hätte gerne im Bad grüne Fliesen und in der Küche eine Küchenzeile von so und so und andere Türen und Fenster. Und das sagen die nicht. Deswegen sind wir ein interdisziplinäres Planungsteam. Wir haben eine technische Abteilung, die wird geleitet von einer Architektin. Sie wiederum hat Mitarbeiterinnen, die auch Architekten und Ingenieure sind. Und die haben wirklich die schwierige Aufgabe, das, was unsere Zoologen, Biologen und Tierärzte und Tierpfleger und Bereichsleiter von der tierischen Seite her wissen, so zu transformieren, dass daraus am Ende ein Bauwerk entsteht, wo alle, und jetzt tatsächlich der Besucher, der Tierpfleger, der Tierarzt, der Kurator und das Tier natürlich sich wohlfühlen, dass es funktioniert, dass es sicher ist, dass es den neuesten Haltungsrichtlinien entspricht. Also es sind ganz, ganz komplexe Vorgänge. Ich sage immer so, jedes Bauvorhaben in einem Zoo ist am Ende auch irgendwo ein Experiment, weil jedes Tier ist ein Individuum. Man kann also natürlich schon sagen, für Elefanten baut man grundsätzlich so und so und für Löwen auch. Aber dann haben sie die Tierpersönlichkeit in dem Sinne. Das ist ein menschlicher Begriff, es passt so nicht so ganz. Aber es gibt ein Beispiel, es gibt Elefantenbullen, die sind sehr rabiat, die zerlegen ihnen alles. Da können sie echt bauen für die Ewigkeit, damit es hält. Und es gibt Elefantenbullen, die sind einfach etwas umgänglicher. Wir haben so gut Glück einen, der ist etwas umgänglicher. Deswegen mussten wir da nicht ganz so brachial bauen, aber trotzdem elefantensicher. Und so müssen wir das ganz individuell auf die Tiere abstimmen. Und deswegen arbeiten wir in einem interdisziplinären Team. Und das finde ich gerade das Spannende.
Ja, das haben wir auch erlebt. Zu Beginn unserer Projekte war auch das erste und höchste Gebot, eigentlich auch Rücksicht auf die Tiere zu nehmen. Und das haben wir jetzt im Rahmen der Projektbearbeitung auch gemerkt, dass auch die Firmen, die Baufirmen, die hier aufs Gelände kamen, natürlich total unerfahren waren, teilweise mit Umgang mit Tieren und auch Rücksicht auf Tiere zu nehmen. Aber man merkt, dass sofort eine Verbindung entstanden ist zwischen dem Menschen und dem Tier und dass dann Rücksichtnahme überhaupt kein Problem mehr war am Schluss. Und ich glaube, dass die Bauprojekte dann auch gut abgewickelt wurden. Ich glaube, Rücksichtnahme ist da das Entscheidende, dass sowohl der Mensch aufs Tier und auch das Tier das duldet, dass dort vielleicht auch was für das Tier gemacht wird.
Ja, ich glaube, es ist in uns angelegt, dass wir verstehen, dass wir einem Tier nicht alles erklären können. Das Tier ist Tier, es ist Natur und es ist so, wie es ist. Wenn Sie einen Menschen als Bauherrn haben und Sie kommen in eine, sag mal, brenzliche Situation, dann können Sie sagen, oh, wir müssen was ändern, es ist alles etwas komplizierter geworden, wir müssen dort etwas machen. Dann können Sie in den Dialog treten und versuchen, Ihren Bauherrn zu überzeugen und dann wird er irgendwo dann versuchen, einen Kompromiss auszuarbeiten und dann wird man diesen Kompromiss haben und dann wird man das Beste daraus machen. Versuchen Sie das mal mit einem Elefanten oder mit einem Löwen. Da haben Sie schlechte Karten. Der diskutiert nicht, der will einfach nur sein Gehege, so wie er sich das in seiner Vorstellungswelt vorstellt. Ja. Und da gibt es keine Diskussion. Da müssen wirklich alle zurückstecken. Da ist das Tier tatsächlich, wie so schön heißt, der Bauherr. Ja, und das war's dann. Bauherr, Punkt.
Ja, das sind, ich glaube, teilweise rabiate Bauherren, ja. Sie haben ja im Tierpark jetzt sehr, sehr viele Arten versammelt und ich habe im Vorfeld mir auch einen Podcast von Ihnen angehört, dass Sie neben Umweltschutz auch Artenschutz ganz hochstellen im Tierpark. Was sind so die Punkte, über die Sie Umweltschutz und Artenschutz hier im Tierpark Hellabrunn darstellen?
Man sagt, dass zoologische Einrichtungen im 21. Jahrhundert eigentlich auf drei wichtigen Säulen aufbauen müssen. Und da bin ich jetzt auch ganz persönlich davon überzeugt, das ist nämlich alternativlos. Im 21. Jahrhundert hat eine zoologische Einrichtung nur aus drei Gründen eine Existenzberechtigung. Das erste, und sie sind alle drei gleichwertig, also es ist nicht erster, zweiter, dritter Platz. Das Nummer eins ist der Artenschutz. Das heißt, eine zoologische Einrichtung ist dafür verantwortlich, die Arten zu schützen und zu erhalten. Wenn wir Menschen es nicht hinbekommen, die Lebensräume zu schützen und zu erhalten und die Artenvielfalt geht zurück, dann sind wir leider gezwungen, in zoologischen Einrichtungen die Artenvielfalt zu bewahren. Wir sind dann wie ein Genpool. In der Hoffnung, dass eines Tages ein verlorener Lebensraum wieder rekultiviert wird und dass man dann die Arten dort auch wieder auswildern kann. Das geht, das ist aber unendlich schwierig. Ich sage also nicht, heute Löwe, morgen nach Afrika geflogen, Tür auf, raus. Das ist so einfach, ist die Welt nicht gestrickt. Ausgerottet ist eine Art an einem Wochenende, wieder angesiedelt und zwar als selbsterhaltende Population, das dauert Generationen. Und hier rede ich von Menschengeneration, nicht von Tiergeneration. Also das ist eine große Aufgabe. Deswegen müssen wir mal aufpassen, schneller kaputt, repariert, das ist eine Sache. Das zweite ist Wissenschaft und Forschung. All das, was wir über Wildtiere wissen, oder der größte Teil, ist Ergebnis aus Beobachtung aus zoologischen Einrichtungen. Wir erfahren, wir erlernen sehr viel von unseren Tieren, wenn wir sie in einem Habitat haben, wo wir eben diese Beobachtungen hervorragend durchführen können. Und wir lernen unsere Tiermediziner, unsere Biologen, unsere Tierpfleger und natürlich am Ende unsere Besucher lernen ganz viel von den Tieren über die Tiere und merken, dass Besonderheiten, die manche Arten haben, nicht einfach eine Laune der Natur sind, sondern das ist ein Element, damit diese Art auf diesem Planeten überstehen kann, überleben kann. Und begreift dann, dass wir momentan in der Lage sind, diese besonderen Fähigkeiten der Tiere so weit einzudämmen, dass die ihnen auch nichts bringt, um draußen zu überleben. Also Wissenschaft und Forschung ist elementar wichtig. Und die dritte Säule ist der Bildungsauftrag. Der ist jetzt bei uns in Hellabrunn sogar in der Satzung festgelegt. Dort heißt es, wir haben einen Bildungsauftrag. Und das bedeutet, dass wir über die zwei vorgenannten Säulen unsere Besucher aufklären, nicht belehren, ganz großer Unterschied. Wir sind hier nicht der Zeigefinger, sondern wir klären auf. Wir sagen einfach, wie es ist. Und da die Tiere selbst ja nicht sagen können, ich bin bedroht, ich würde eigentlich normalerweise dort leben, aber mein Lebensraum ist zerstört, weil du Mensch dies und jenes dort machst, übernehmen wir das. Also wir sind die Botschafter für die Tiere, die Sprecher, die Anwälte, wie auch immer man uns nennen mag. Das ist eine ganz hohe Verantwortung. Und über dem allem drüber schwebt natürlich auch ein schöner Tag im Tierpark zu erleben. Das heißt, wenn ich in einer Atmosphäre mich bewege, wo ich entspannt bin, wo ich Natur erlebe, wo ich auch Emotionen habe und wahrnehmen kann, wo ich mit fünf Sinnen Natur begreifen kann, in so einer Atmosphäre fühle ich mich wohl, erhole ich mich. Zoologische Einrichtungen sind meistens die einzigen Einrichtungen, die sehr stadtnah sind, wo auch mal die Stadtbewohner mal rauskommen aus dem Urbanen und Natur erleben können und die Kinder auch. Wo kommen die Milch her, wo kommen die Eier her? Die Fragen stellen sich heute immer noch die Kinder, sodass man das hier erleben kann. Und deswegen hat es auch etwas mit Naturerlebnis zu tun. Aber das schwebt oben drüber. Das ist sozusagen die Klammer, die diese drei Säulen, in der Architektensprache, das ist der Ringanker. Das andere sind die Säulen, das ist der Ringanker. Und das Ganze, jetzt machen wir doch das Dach sind die zoologischen Einrichtungen. So. Und dann haben wir das Haus fertig. Und dieses Haus muss gepflegt werden. Und dafür hat man eine hohe Verantwortung. Und vielleicht auch, ich vermute mal, dass eine Frage irgendwann mal noch kommen wird, Kanalsanierung, was hat dann das mit einem Tierpark zu tun? Dahingehend, dass wir über Artenschutz, Umweltschutz, Naturschutz reden. Und dann heißt es mal so schön, wer Wasser predigt, der sollte nicht Wein saufen. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir als Unternehmen glaubwürdig bleiben.
Ja, absolut. Wir haben jetzt ja erfahren dürfen als planendes Büro, wie sehr der Tierpark auch Umweltschutz nicht nur, ich sag mal, naturbezogen lebt, sondern auch über die Sanierung ihrer Abwassersysteme lebt. Wir haben hier auf dem Gelände des Tierparks Kanallängen von 13,5 Kilometer. Also es ist eine relativ große Länge. Es ist vergleichbar wie in der Verwaltung einer kleineren Stadt oder Kommune.
Wir sind ja fast 40 Hektar groß.
Genau, also es ist einfach ein eigener Bereich in der Stadt komplett, ja. Und auch ein eigenes Kanalsystem. Und das sehr, sehr gepflegt wird und unterhalten wird. So wie der ganze Zoo. Der Zoo erscheint einfach, finde ich, in einem strahlenden Licht, baulich, naturmäßig. Aber auch im Bereich der Kanalsanierung. Über die letzten Jahre wurde dort sehr viel gemacht. Und ja, das ist, glaube ich, schon eine Art, man trifft auch eine gewisse Sensibilität, die gerade in der Gesellschaft ist. Letztes Jahr war der Wunsch der Bevölkerung, Umweltschutz war das höchste Gut, das die Bevölkerung irgendwie gesehen und gesucht hat. Und wie Sie es, glaube ich, richtig sagen, ist Umweltschutz einfach ein großes Thema für Sie auch. Das widerspiegelt sich auch im Thema Kanalsanierung.
Ja, es gab ja in Bayern das Umweltbegehren, das Bürgerbegehren über Artenschutz, mit dem Schlagwort rette die Biene. Da hängt ja noch viel mehr dahinter, nämlich eben Erhalt der Biodiversität, Erhalt der natürlichen Räume, der Lebensräume. Und das Thema ist jetzt wirklich schon lange in der Gesellschaft, und zwar in der Mitte der Gesellschaft, sehr breit angekommen. Und von daher sind wir da, wir waren da schon immer aktiv, die zoologischen Einrichtungen. Wir haben vielleicht in der Vergangenheit nicht laut, blödes Wort, aber deutlich genug darüber gesprochen. Das müssen wir noch verstärken, denn wir sind auch ein Bildungszentrum, was Naturschutz auch angeht. Also bei uns kann man auch erleben und lernen, wie kann ich Naturschutz auch bei mir zu Hause, im Kleingarten, auf dem Balkon und sonst was machen. Das haben wir alles hier vor Ort.
Ist das was, was den Zoo München auch unterscheidet von den anderen zoologischen Gärten? Ist das die Stärke des Zoos in München?
Nee, weil alle zoologischen Einrichtungen diese Strategie mittlerweile fahren. Es sind die unterschiedlichen Spielarten, die Zoos, sag mal, unterschiedlich ausschauen lässt. Manche fokussieren mehr auf eine Spezies vielleicht, andere nehmen ein anderes Thema, aber am Ende dreht sich immer alles um diese drei Säulen. Die finden Sie überall. Die Spielart, wie die Säule angemalt ist sozusagen oder tapeziert ist, die ist unterschiedlich, aber das macht die Sache auch spannend.
Welche Bauträume haben Sie im Tierpark hier noch? Wie würden Sie gerne noch verwirklichen?
Es gibt einen Ausspruch von Heini Hediger, das war der Begründer der modernen Zoologie, und zwar in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. War ein Schweizer, war auch in Basel dort Zoodirektor, und der hatte gesagt, in den 20er Jahren hat er das schon gesagt, auf die Frage, was denn das gefährlichste Tier in einem Zoo sei, da hat er geantwortet, der Architekt. Und da hat er gar nicht Unrecht gehabt, denn zu Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich sehr viele Architekten ein Denkmal gesetzt. Sie haben sich da irgendwie selbst verwirklicht. Diesen Anspruch habe ich nicht. Und das weiß ich auch, dass meine Ingenieurinnen und Kolleginnen und Kollegen das auch nicht haben, sondern wir sind im Dienste der Natur, im Dienste der Tiere da. Das heißt, wir bauen für unsere Tiere und in der Natur, wir sind ein Landschaftsschutzgebiet, wir haben ein Flora-Fauna-Habitat, ein Gartendenkmal, also wir sind so viel, wir werden uns hier keine Denkmäler setzen, sondern wir werden sehr behutsam mit dem, was wir haben, umgehen und auch vielleicht mit modernen Zitaten aus unserer Zeitepoche Dinge vielleicht auch transportieren, aber wir werden hier nicht Leuchttürme hinsetzen, weil die sind meistens nach ein paar Jahren dann aus der Mode. Und dann hat man das nächste Problem für die nachfolgende Generation geschaffen.
Absolut tolle Einstellung. Wie verändert sich aktuell Ihr Leben? Wir alle erleben gerade eine sehr bewegte, verändernde Zeit. Ihr Leben als Zoodirektor, aber auch Ihre, ich sag mal, Herangehensweisen an den Alltag.
Naja, ich glaube, das unterscheidet sich jetzt nicht großartig von dem, wie jeder andere auf der ganzen Welt. Ja, Corona ist ja nicht ein deutsches Phänomen, das ist ein globales Phänomen. Wir hatten vielleicht als zoologische Einrichtung, waren wir nicht ganz unvorbereitet, aber wir waren dahingehend unvorbereitet, aus welcher Ecke der Schuss kam. Zoologische Einrichtungen müssen immer damit rechnen, dass sie ein epidemiologisches Problem bekommen, was Tierseuchen angeht. Maul- und Klauenseuche, Bluthong, Vogelgrippe, Schweinepest und alles, was es da so gibt. Diese Gefahren sind immer da, die sind auch latent im Hintergrund immer vorhanden. Da wir das wissen, haben wir uns schon seit Jahrzehnten darauf vorbereitet und passen uns auch immer wieder dieser neuen Bedrohungslage an. Das heißt, wir haben epidemiologische Krisenpläne, Notfallpläne, wir sind da super ausgerüstet und haben eigentlich immer darauf gewartet, in Anführungszeichen, hoffentlich kommt es nie, dass uns irgendetwas sowas trifft. Und dann kam Corona. Das heißt, wir haben, ich sage mal ganz salopp, wir haben Schweinepest durchgestrichen und haben Corona in den Notfallplan hineingeschrieben. Also wir konnten von einem Notfallsystem leben, was wir eh schon hatten, mussten es jetzt nur etwas umstellen, weil es jetzt eine Sache ist, die Menschheit in sich betrifft. Von daher waren wir da sehr schnell und konnten sehr schnell gute Konzepte, Betriebskonzepte entwickeln und entsprechend dann auch, als die Wiederöffnung dann anstand, wir standen Gewehr bei Fuß und konnten das auch sehr professionell umsetzen. Das Ganze hat uns natürlich am Ende betriebswirtschaftlich vor enorme Herausforderungen gestellt, aber das ist bei jedem Unternehmen der Fall, und zwar bei all den Unternehmen, die auf Besucher, Gäste, auf Kundenverkehr angewiesen sind. Ja, wir sind kein Online-Handel, wir sind ja nicht Amazon der Tiere, und insofern sind wir angewiesen, dass die Menschen zu uns kommen. Wenn sie nicht raus dürfen, dann haben wir ein Problem, denn unsere Einnahmen generieren wir nur über die Besucher.
Ja, ist zu wünschen, dass da möglichst schnell wieder der Zoo gut besucht wird und viel besucht wird, dass dahingehend da auch wieder eine Lockerung eintritt.
Ja, da sind wir auch im regen Austausch mit der bayerischen Staatsregierung. Wir haben gute Konzepte erarbeitet, die liegen schon seit vielen, vielen Wochen vor. Aber wie heißt immer so schön, der Prophet im eigenen Land? Das ist ein etwas schwieriges Unterfangen. Wir geben die Hoffnung nicht auf, ich sage mal so. Dann nehmen wir auch so ein bisschen die Beobachtung aus dem Tierreich. Also Tiere geben nicht auf, die haben eine Engelsgeduld. Und bohren und machen und kratzen und tun, bis sie ihr Ziel erreichen. Das werden wir auch machen. Wir werden nicht leichtsinnig sein, wir haben sehr gute Konzepte. Und deswegen lassen wir da nicht locker, bis wir unsere guten Konzepte so an den Mann, an die Frau gebracht haben, dass man das dann gesagt hat, ja, Tierpark Hellerbrunn, so machen wir das.
Super. Wenn Sie jetzt mal 10 Jahre zurückschauen und dann im Vergleich 10 Jahre nach vorne schauen, was ist da, was Ihnen direkt irgendwie einfällt? Wie denken Sie, hat sich Ihr Leben in den letzten 10 Jahren verändert? Wie wird es sich in den nächsten 10 Jahren verändern?
Zielt die Frage jetzt aufs Persönliche oder auf die Zoos ab?
Sie dürfen gern beides beantworten.
Also auf die Zoos betrachtet, machen wir seit den letzten 10 Jahren, und man kann sagen seit den letzten 20 Jahren, eine enorme Transformation durch. Eben weil wir diesen Bildungsauftrag, diesen Artenschutzgedanken, diese Wissenschaft und Forschung, das hat ja eine Beschleunigung erfahren. Nicht nur im Hightech-Bereich, sondern in allen Wissenschaftsgenres hat sich das einfach weiterentwickelt. Deswegen sind da die Zoos mitten in diesem Rennen mit drin. Wir entwickeln uns weiter, es gibt neue Erkenntnisse, das ist wahr. Wir leben in einer spannenden Zeit, man muss aufpassen, dass es auch nicht überhitzt, also dass man auch nicht ins Stolpern kommt. Ja, es muss eine gute Geschwindigkeit haben, aber nicht hier, ein Marathonlauf entscheidet sich nicht auf den ersten 10 Metern, sondern eher auf der letzten Distanz. Für die nächsten 10 Jahre würde ich vermuten, dass wir aus der relativ klassischen analogen Welt, was die Zoos noch sind, und auch, sage ich mal, das ist jetzt gar nicht mal so von Nachteil, dass wir uns immer mehr auch der digitalen Welt immer mehr annähern. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche Hologramme in einem Tierpark projizieren und sagen, so sehen die Tiere aus. Das Tiererlebnis mit allen 5 Sinnen kriegen Sie mit dem besten Hologramm der Welt nicht hin, auch mit einer virtuellen Brille und den ganzen in den Sachen. Das hat in anderen Bereichen super funktioniert es, da ist noch ganz viel Luft und das wird spannend werden. Aber wenn Sie vor einem Elefanten stehen und der das Brummeln anfängt in so einem Infraschallbereich und Sie das Tier eigentlich weniger hören als spüren tatsächlich, und so auf der Haut spüren, also Sie fassen ihn gar nicht an, dürfen Sie nicht, sondern Sie spüren das und Sie nehmen das wahr und Sie riechen das Tier, Sie umfassen es in echt, das kriegen Sie mit nichts anderem transportiert. Und das lädt sie emotional so auf, dass sie dann bereit sind, auch wissen zu wollen, warum halten wir den Elefanten? Und wo kommen die denn eigentlich her? Und warum sind die dort bedroht in ihrem Lebensraum? Um dann auch zu erfahren, weil das wollen nämlich die Besucher automatisch. Die fragen dann danach, und was kann ich dagegen unternehmen, dass das wieder besser wird? Genau das ist die Reihenfolge. Und die Verbindung eben mit moderner Technologie mit digitalen Elementen, das werden wir integrieren. Aber wir werden nicht Hologramme hier erzeugen oder Flatscreens überall hinnageln und sagen, so guckt euch die Tiere. Das kann man dann zu Hause machen. Da kann man sich eine schöne Tierdoku dann anschauen. Aber die wird, wie gesagt, nicht das erreichen, als wenn Sie das Tier mit 5 Sinnen erleben.
Spüren, ja. Also Digitalisierung ist, glaube ich, schon was auf uns alle zukommt in irgendeiner Weise, wie Sie es richtig sagen, mit der richtigen Dosis.
Glaube ich, genau. So kann man's. Also im klassischen Management, weil wir sind ja ein Unternehmen, ja. Im Management wird die Digitalisierung hier noch reinschlagen. Homeoffice, wer hätte es gedacht, dass das doch einfach alles so einfach und so gut geht und dass man sich wunderbar auch über einen Flatscreen unterhalten kann, Baubesprechungen, andere Besprechungen, das läuft alles. Da waren wir auch alle so ein bisschen noch oldschool und jetzt haben wir gesehen, ja, das funktioniert doch. Spart Zeit, spart Ressourcen, spart Energie, hallo, ja, umweltbewusst. Also ist das alles gut. Wir lernen dazu.
Doch, absolut. Ich glaube, dass sich viel Gutes auch bewegt. Nicht nur sehr, sehr anspruchsvolle, schwierige Zeit, aber auch sich sehr viel Gutes bewegt. Gut, Herr Baumann, ich hätte noch 2 Fragen abschließend. Natürlich, wenn ich hier bin, muss ich fragen, was ist Ihr Lieblingstier?
Ha, das ist der Klassiker einer Frage an Zoo-Direktoren. Ganz am Anfang, als ich hier neu angefangen habe, war die Frage auch, das war immer der Schlusspunkt. Und ich habe dann immer geantwortet, Tiere, mich interessieren Lebensräume. Die Tiefsee, die Wüste, der Dschungel, das Hochgebirge. Leben ist überall. Und zwar an Stellen, da würden wir keine Nanosekunde überleben. Da bin ich immer noch davon überzeugt, dass mich das am meisten fasziniert. Ich habe mittlerweile eine Art sogar gefunden, die man fast überall findet, außer jetzt im Hochgebirge oder im Regenwald. Aber sie hat ein Spektrum an Möglichkeiten, wo ich immer sage, davon träumen wir Menschen. Aber auf der anderen Seite, hoffentlich werden wir das nie erreichen. Und zwar Quallen. Ich finde, Quallen sind eine der faszinierendsten Lebewesen und Arten auf diesem Planeten. Quallen gibt es in der Tiefsee. Quallen haben das tödlichste Gift auf diesem Planeten. Es gibt eine Quallenart, das ist das größte Lebewesen, da ist ein Blauwal nichts dagegen. Es gibt eine Quallenart, Turritopsis doni, im Mittelmeer, die lebt ewig. Die stirbt nie. Unendliches Leben, wo gibt es sowas? Es gibt Quallen, die können Biolumineszenz, also Licht erzeugen, aber nicht einfach nur so hell, in allen Farben, die man sich vorstellen kann. Es gibt Quallen, die haben eine Staatsform, die sind organisiert wie ein Staat. Also Quallen sind faszinierend. Deswegen habe ich gesagt, also wenn die Frage wieder kommt, welche Lebensform, und Quallen haben eine ganz schlechte Lobby, deswegen die Quallen.
Sehr schön, cooles Lieblingstier. Jetzt ist Sommer, Herr Baumann, abschließend interessiert mich natürlich zum Sommer eine Frage: Was ist Ihre Lieblingseissorte?
Da bin ich auch ganz oldschool, Schokolade.
Super, kann ich teilen. Mag ich auch gern. Herr Baumann, vielen Dank für das tolle Interview. Ich wünsche Ihnen für den Sommer viel Schokoeis.
Ja, danke.
Und viele Besuche im Zoo. Und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke, hat mir Spaß gemacht.
Danke Ihnen.